Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wenn Sie am Wochenende noch nichts Besseres vorhaben, dann haben wir jetzt den ultimativen Tipp für Sie, Stranger Things anschauen. Das ist die neueste Serie aus dem Hause Netflix. Und wenn Sie jetzt sagen, habe ich längst gesehen, dann haben wir immer noch den ultimativen Tipp für Sie. Welcher das ist, das erfahren Sie gleich, denn wir sprechen jetzt mal über Stranger Things. Meine Kollegen Gregor Schenk und Markus Engert sind bei mir und ganz angetan. Hallo.
Guten Tag.
Hallo.
Wir sagen nur so viel, Stranger Things ist eine Mystery-Serie. Es kommt ein Monster drin vor, ein verschwundenes Kind, ein anderes Kind mit übernatürlichen Kräften und eine geheime Regierungsorganisation. Mehr wollen wir nicht spoilern. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, da dachte ich mir, was ist das denn für ein Käse?
Ja, ich muss dagegen sagen, mit so übernatürlichen Schnickschnack kann man mich manchmal auch ein bisschen ködern. Gerade wenn es um so Versuchsanordnungen geht, wenn so Märchen erzählt werden und man sich so fragt, okay, wie gehen die Menschen damit um? Was für soziale Gefüge ergeben sich so daraus? Das ergibt manchmal so eine spannendere Meta-Ebene als in irgendwelchen Arthouse-Produktionen, finde ich. Und es gab ja bei Stranger Things einen unglaublichen Hype im Vorfeld. Ich habe das in meinem Umkreis dann auch oder in meinem Umfeld auch immer zugehört, hier hast du schon gesehen, Stranger Things, musst du gucken. Diese Woche war José González da, Songwriter aus Schweden, der mir dann, ich habe den nachher noch zum Soundcheck gefahren, hat gesagt, ja, ich höre eigentlich nur Podcasts, ich gucke keine Serien, außer Stranger Things habe ich in einem Rutsch weggeguckt, hat er gesagt. Also da gab es schon ein sehr großes Grundbrummen eine Zeit lang jetzt.
Intellektuell, wie du bist, hast du natürlich gleich gesagt, ist ein Märchen und da geht es um Übernatürlichkeit und so. Also ich war auch skeptisch am Anfang, als ich so dieses Setting gehört habe und ich glaube, man muss wirklich sich ein bisschen zwingen, nach der ersten Folge dran zu bleiben, weil die erste Folge hat mich wirklich nicht gekriegt. Also da war ich wirklich so, was soll das jetzt eigentlich? Da muss man einfach dranbleiben, dann entwickelt sich das wirklich gut.
Was würdet ihr denn sagen, macht die Serie so besonders?
Nicht die Handlung, glaube ich, sondern vor allen Dingen das Setting. Also das Setting, das eben in einem kompletten 80er-Flair gehalten ist. Ich habe mich echt so ein bisschen zurückversetzt gefühlt als kleiner Steppke vorm Röhrenfernseher meiner Eltern und ich gucke E.T. oder so und dann um 22 Uhr kommt dann Poltergeist und ich halte mir das Kissen vors Gesicht, weil es gruselig wird. Also diese 80er-Stimmung, die wird da sehr krass und gut eingefangen, ohne dass es aber dabei sehr kitschig wird oder dass man das so als Retro-Serie abtun könnte.
Ja, fand ich auch. Ich fand das auch alles ganz unaufdringlich. Also so dieses Gesamtsetting, was haben die an? Wie sehen die Häuser aus? Wie sind die eingerichtet? Was fahren die für Autos und so? Das war alles nicht übertrieben, das passt aber alles zusammen. Das bringt so eine ganz perfekte Stimmung. Und auch wenn es um diesen Grusel geht oder diese Schocker-Momente, ich finde, das ist nicht übertrieben. Also man hat nicht diese Momente, wo sich das über ein, zwei Minuten aufbaut und dann gibt es einen riesigen Bumm und man zuckt brutal zusammen oder so. Das finde ich alles ganz, finde das ganz dramaturgisch, ganz ordentlich gemacht.
Ihr tut euer Bestes, mich vom Gegenteil zu überzeugen, aber ist das nicht nur verklärte Nostalgie von zwei Anfang 30-Jährigen?
Na, es gibt schon viele Referenzen. Ne? E.T. Wird oft erwähnt, Steven Spielberg, die Jungs spielen, die Jungs, die da so ein bisschen die Hauptprotagonisten sind in der Serie, spielen so ein Rollenspiel Dungeons & Dragons. Da hängt ein Filmplakat im Hintergrund, der weiße Hai. Die sprechen mit so riesengroßen Walkie-Talkies. Winona Ryder haben die Serienmacher ausgegraben, die ja auch in den 80ern groß war. Das funktioniert aber tatsächlich auch, wenn man diese ganzen Referenzen nicht kennt, würde ich jetzt mal behaupten, weil eigentlich wir auch fast ein bisschen zu jung sind. Also ich habe irgendwie die Goonies zum Beispiel habe ich nicht gesehen.
Nee, ich auch nicht. Aber du bist da gar nicht Anfang 30, oder?
Nee.
Hat es für dich denn funktioniert?
Für mich hat es auf jeden Fall schon funktioniert, so, obwohl man natürlich sagen muss, dass heutzutage versucht wird, so ein ganz seltsamer Retro-80er-Vibe zu kreieren in der Musik und in den Serien, sodass ich manchmal denke, dass Leute von meiner Generation, also ich bin jetzt Jahrgang 88, so ein Fake-Neon-Bild von den 80ern irgendwann kriegen.
Es war alles ganz genau
ja,
so.
Ja, es war alles super cool. Die Leute sind nur auf BMX-Rädern rumgefahren und haben Synth-Pop gehört und natürlich Afrika von Toto. Trotzdem ist natürlich die Frage, was gäbe es denn aus eurer Sicht da trotzdem noch zu kritisieren dran an der Serie?
Also wir haben ja gehört in deiner Anmoderation, da gibt es ein Monster. Mhm. Und das finde ich bisher zumindest unnötig. Ich finde, man kann dieses bisschen Gruselige, diesen Thrill, diese Spannung, man hätte das alles durcherzählen können ohne dieses komische Viech, was sich da in so einer anderen Welt und so einem Baum versteckt und irgendwie ein Reh frisst und dann mit seinem komischen Kopf so aufgeht und komisch
nicht so viel verraten. Keuschei.
Ja, also ich finde, das Monster ist bisher irgendwie nicht nötig und ich habe deswegen den Verdacht, dass das vielleicht in einer der späteren Staffeln nochmal irgendeine Rolle spielt, dass das irgendwie nochmal rückerzählt oder warum es das jetzt gibt oder so, aber bisher finde ich es unnötig.
Ja, es gibt so handlungsmäßig, gibt es so ein paar Schwachpunkte, kann man sagen. Ich fand glaube ich auch nicht so gut, dass vieles aufgelöst, kann man sagen, oder erklärt. Also es bleibt wenig im Argen und das hätte ich glaube ich noch spannender gefunden, wenn man ein paar Sachen nicht so ganz aufgelöst hätte.
Vielleicht ahnt man da auch so ein bisschen, dass das gar nicht drauf angelegt war, das Ding auf wahnsinnig viele Staffeln zu produzieren, ne? Weil das ist jetzt schon alles sehr rund.
Aber die Serie hat ja nicht nur so eingeschlagen, sondern genauso auch der Soundtrack, die Musik zur Serie. Und mittlerweile ist die Diskussion um den Soundtrack fast noch größer als die über die Serie selbst, oder?
Ja, das stimmt. Ich habe mich da ein bisschen beschäftigt damit und diese Geschichte zu diesem Soundtrack ist total spannend, weil das sind ja zwei Brüder, die die Serie produziert haben und gepitcht haben bei Netflix. Die hatten von Beginn an so eine Vorstellung, wie das klingen soll. So Synthie-Klänge, New Wave-Klänge und sowas. Und haben gepitcht bei Netflix mit einem Song von der Band, die heißt Survive. Und das kam gut an. Netflix hat das Stück gekauft. Dann haben die diese beiden Typen hinter Survive angerufen und gefragt, wollt ihr uns nicht den Soundtrack zu der Serie machen? Die haben geliefert, gleich 13 Stunden Material oder so. Und das war so gut, dass die angerufen haben und fest angestellt haben. Diese beiden Typen hinter der Band haben ihre Jobs gekündigt, haben sich komplett auf diese Serie eingeschossen, haben ihr ganzes Leben irgendwie abgeschossen, haben den zum Beispiel diesen beiden Produzenten zu Demo-Tapes geschickt von der Musik und diese Produzenten haben diese Demo-Tapes von der Musik laufen lassen, parallel zu den Bewerber-Tapes, die sich auf das Casting für die Rollen beworben haben und haben das so kreuzgetestet dann und sagen jetzt später zum Beispiel in einem Rolling Stones-Interview, dass sie glauben, dass es damit zusammenhängt, dass der Cast auch so gut ist und irgendwie so aufgeht, weil sie das mit der Musik so gegengescreent haben. Also das ist schon alles ganz, ganz spannend und es gibt auch Bilder von diesen beiden Typen, die Musik machen, wie die in so Zimmern sitzen, die komplett alle vier Wände zugestellt mit Synthies und Kabeln und irgendwelchen Konsolen. Also das ist schon alles ganz, ganz spannend und ich glaube auch kein Zufall, dass das so eingeschlagen ist.
Es ist auch das, was mich, glaube ich, am meisten angefixt hat an der Serie. Ich dachte zuerst, die Musik ist immer ziemlich leise so im Hintergrund, unterschwellig zu hören, aber gerade dadurch bohrt sich das, glaube ich, so ein bisschen. Und ich glaube, für die Musiker muss das ein Riesenspaß gewesen sein, weil du kannst, glaube ich, nie so billig kopieren, wie bei so einer Serie, wo du genau weißt, du musst voll auf die 12 diese 80er Synthie-Pop-Mucke machen. Sehr spannend. Wir haben übrigens mal bei Netflix angerufen und gefragt, ob wir die Macher des Soundtracks mal interviewen dürfen. Mal sehen, was da rauskommt.
Wer es nicht erwarten kann, Netflix ist selbst ein bisschen überrascht von diesem Erfolg. Die haben angekündigt, dass sie den Soundtrack jetzt veröffentlichen wollen. 36 Titel werden es insgesamt sein und kommt nächste Woche Freitag, glaube ich, 19. August.
Und ich hatte ja eingangs versprochen, dass wir auch was haben für die, die die Serie schon kennen. Auf unserer Website detektor.fm finden Sie das. 11 Songs, die diesen mittlerweile so berühmten Soundtrack von Stranger Things aufgreifen oder eigentlich selbst Teil der Serie sein könnten, haben wir zusammengestellt. Wer also tiefer in diese ganze Synthie-Welt einsteigen will, dort geht das. Über die Serie Stranger Things habe ich gesprochen mit meinen Kollegen Markus Engert und Gregor Schenk. Danke euch.
Dankeschön. Danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.